Seit Bestehen der Bestsellerliste ist das noch niemand gelungen. Mit ihrem Ratgeber Das Kind in dir muss Heimat finden führt sie als erste Autorin jemals und zwar zum 5. Mal in Folge die Jahresbestsellerliste an. Stefanie Stahl. Entschuldigt, ich mag allein schon den Namen so gerne. Es allen recht machen wollen, kommt euch vielleicht bekannt vor, aber warum? Und wie kann man davon frei werden? Ihre Antwort hat mich echt überrascht. Brauchen wir bald alle eine Psychologin? Warum rennen viele von uns noch immer mit einem Kindergehirn rum? Und könnte es tatsächlich eine Abkürzung zu einem zufriedenen Leben geben? All das jetzt hier. Schön, dass du da bist. Aber warum eigentlich, liebe Steffi Stahl? Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, uns hier online zusammen zu finden. Ich danke dir herzlich schon jetzt für deine sehr kostbare Zeit. Hallo.
Ja, danke für die Einladung, Samuel.
2 Millionen Mal wurde dein Buch Das Kind in dir muss Heimat finden mittlerweile gekauft. Deshalb kennen dich ganz schön viele Menschen und du bist nicht nur Autorin, sondern überwiegend Psychologin und Therapeutin. Ich würde aber einmal all das Wissen, was ich mir jetzt über dich angeeignet habe, nicht voraussetzen. Und falls es jemand geschafft hat, nicht bei Amazon vorbeizuschauen und herauszufinden, was in der tiefen Psychologie als erstes steht, da steht nämlich Stefanie Stahl und an zweiter Stelle steht Stefanie Stahl, an dritter Stelle steht dein Name und an vierter Stelle auch. Falls an irgendjemand dein Name vorübergegangen sein sollte, aus welchem Grund auch immer, wie würdest du dich ihm vorstellen oder wer ist diese Stefanie Stahl wirklich? Was würdest du sagen?
Wer ich wirklich bin? müsste ich vielleicht auch drüber nachdenken. Nein, müsste ich nicht, vielleicht nicht allzu sehr. Ich bin recht authentisch vom Typ her. Aber bekannt bin ich als Psychotherapeutin, die eben psychologische Ratgeber schreibt. Davon habe ich insgesamt 10 geschrieben. Und die auch podcastet. Ich habe 2 Podcasts auch, einen Psychologie- und einen Psychotherapie-Podcast, also in dem ich dann auch tatsächlich psychotherapeutische Gespräche mit den Leuten führe und bin so als Psychologin bekannt in Deutschland, ja. Mein bekanntestes Buch ist, darunter kennen mich noch mehr als unter dem Namen, ist Das Kind in dir muss Heimat finden. Das kennen wirklich viele vom Titel her oder haben es gelesen. Ich bin verheiratet, seit aber auch gar nicht so lang, seit 10 Jahren und bin in Hamburg aufgewachsen, bin dann zum Studieren nach Trier gegangen und bin hier geblieben. Ich bin sozusagen wahlbeheimatet an der Mosel. Mir gefällt das hier sehr gut, ist die Eifel, der Hunsrück und auch die Nähe zu Luxemburg. Also ich finde es cool hier. Ich lebe auch gerne in einer Kleinstadt oder in einer kleineren Stadt, weil es einfach viel weniger Energie kostet und man Leute einfach mal zufällig trifft. In Hamburg muss man sich ja mal verabreden. Not last but least ist das Wetter hier auch ein bisschen besser unterm Strich.
Ich komme direkt mit dem 2. Fragenkomplex, gehe ich direkt ins Eingemachte und fackel nicht lange rum. Das ist auch der Titel unseres Gesprächsformats. Schön, dass du da bist, habe ich bereits gesagt. Ich wiederhole es gerne. Schön, dass du da bist. Jetzt aber der 2. Teil des Themas. Aber warum eigentlich? Und in dem Teil, ich kann fragen, warum tust du, was du tust? Warum bist du gerne Psychologin?
Also ich habe schon als Kind mir gerne darüber Gedanken gemacht, warum der eine so macht, der andere so, warum, was Leute so motiviert und antreibt oder warum Menschen so unterschiedlich sind. Und ich hatte immer so einen wahnsinnigen Drang zu verstehen, wie der Mensch tickt, also wie eigentlich so die Psyche aufgebaut ist. Ich wollte immer die Psychologie, die Psyche verstehen. Das fand ich immer total interessant. Und das ist ja auch das, worauf mein ganzes Wirken und Werken hinausläuft, dass ich versuche, die Struktur der Psyche zu verstehen. Ich tauche da auch immer tiefer ein. Mein nächstes Buch wird sogar tatsächlich unmittelbar davon handeln, also wie wir psychisch aufgebaut sind. Und diese Strukturen zu verstehen. Und das finde ich halt total spannend.
Und kannst du sagen, jetzt handelt ja dein bekanntestes Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden, viel von der Beschäftigung, auch damit, was uns so in der Kindheit oder Jugend passiert ist und widerfahren ist. Könntest du sagen, weil du jetzt auch schon die Kindheit angesprochen hast, was für dich in der Kindheit irgendein prägendes Ereignis oder eine Erfahrung gewesen ist, die dich zu der hat werden lassen, die du bist, mit allem, was du tust?
Also das ist nicht einfach die Kindheit an sich, die prägt uns ja sehr,
ja.
Weil die ja unser Gehirn formatiert. Unser Gehirn ist ja nicht fertig, wenn wir auf die Welt kommen. Das wird ja alles erst verdrahtet und verschaltet. Und je nachdem, was wir da draußen erleben mit unseren Eltern und weiteren Bezugspersonen, so verdrahtet sich unser Gehirn. Und das ist dann quasi unsere Hardware. Und mit dieser Hardware gucken wir hier raus ins Leben. Und da sind natürlich diverse Programmierfehler häufig.
Allerdings.
Das ist sehr spannend. Ich hatte insgesamt eine sehr liebevolle Kindheit. Ich hatte tolle Eltern. Ich hatte auch ein sehr buntes Elternhaus. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Und mein Vater war Geschäftsführer von der Atlantikbrücke und meine Mutter war Heilpraktikerin. Und ja, war eine sehr schöne Zeit für mich.
Ja, es hört sich auch so an. Du bist heute gerne Gastgeberin zusammen mit deinem Mann. Ihr wart damals gerne Gastgeber. Ich war sehr amüsiert über die Zeile, dass bei euch auch Prominente ein- und ausgingen. Altbundeskanzler Helmut Schmidt oder der amerikanische Außenminister Kissinger und du damit beschäftigt warst, den Herrschaften Zigaretten im Gläschen anzubieten.
Ja, das war damals so. Das gehörte damals zum guten Ton. Es ist kein Wunder, dass ich das Rauchen angefangen habe. Zwar inzwischen schweren Herzens wieder abgewöhnt, aber was einmal so tief drin sitzt.
Es gehört eigentlich zum guten Ton. Ja. Gut. Wir haben es schon jetzt ein, zweimal angesprochen. Das Kind in dir muss Heimat finden. Warum ist das schon so lange so wichtig für die Menschen offensichtlich?
Weil das so vielen Menschen hilft. Das ist eigentlich wirklich leicht zu beantworten. Das Buch hilft unheimlich vielen Menschen, ihre Probleme zu lösen und macht noch mehr Menschen Hoffnung. Und deswegen wird das wahnsinnig viel weiter empfohlen und sehr viel weiter verschenkt. Weißt du, wenn du Namen hast und schreibst jetzt irgendein Buch und dann gehst du durch alle Talkshows und kriegst riesige Presse, dann gehen viele Bücher von null auf Platz 1. Zack, bam. So, und wenn dann es aber so ist, dass das Buch aus welchen Gründen auch immer sich selbst nicht gut trägt, dann fallen die auch wieder weg, ne? Die purzeln dann auch genauso schnell wieder runter. Und bei meinem Buch war es ja anders. Ich hatte überhaupt keine Presse, gar nichts. Nothing. Ja. Und dann hat das Buch aber den Menschen gefallen und die haben das weiterempfohlen. Und dann war es irgendwann nach ein paar Monaten auf Platz 15, also nach Erscheinen, nach 3 Monaten auf Platz 15 der Spiegel-Bestsellerliste und hat ein Jahr gebraucht, um sich auf die 1 langsam hochzuarbeiten und ist von dort jetzt eigentlich nicht mehr zu vertreiben. Und das ist, weil diese viel stabilere Werbung ist eben diese Mund-zu-Mund-Propaganda, als wenn du jetzt große Presse hast oder so. Das hält halt nicht lange vor normalerweise.
Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes ein sogenannter Longseller. Aber nochmal abgesehen von der Marktwirtschaft, mich hat interessiert, also da liegt ja der Verdacht nahe, dass die Inhalte, von denen du schreibst, dass für diese Inhalte, du sagst, es hilft vielen Menschen, ohne Zweifel. Ich kann es von mir und meiner Familie, von meiner jungen Ehe auch bestätigen, dass meine Frau, damals waren wir noch nicht verheiratet, irgendwann auch mit deinem anderen Buch kam, sagte, juhu, ich bin auch beziehungsfähig. Stefanie Stahl hatte ein Buch geschrieben. Also es hilft unglaublich vielen Menschen, auch mir. Aber ich frage mich nach dem Bedarf der Menschen, oder man kann ja bei 2 Millionen sogar von Gesellschaft sprechen, welchen Kern oder was hast du da für einen Nerv getroffen? Also wo die Menschen irgendwie offensichtlich auch einen Mangel haben, weil der Bedarf scheint ja extrem hoch und auch nicht abzureißen, sondern läuft
schon. Also die Frage kann man von 2 Seiten beurteilen. Ich greife mal die Seite auf die du mich jetzt nicht unmittelbar angesprochen hast, die ich aber sehr spannend finde. Und auf die du mich unmittelbar angesprochen hast, die beantworte ich dir dann im Teil B.
Okay, gerne.
Teil A ist, dass man sich doch eigentlich nur fragen kann, dieses Buch geht ja über Selbstreflexion, ne? Dass ich mich selbst reflektiere, dass ich mal verstehe, was hat mich eigentlich so geprägt und welchen Einfluss hat das auf mein heutiges Leben, auf meine heutige Wahrnehmung der Dinge, auf meine Gefühle, auf mein Denken. So. Da muss ich doch als erstes die Frage stellen, wie kann es sein, dass man sich nicht darüber Gedanken macht? Ja? Also es müsste das Selbstverständlichste dieser Welt sein, dass wir eine Idee haben, wie unser Körper funktioniert. Das haben die allermeisten Menschen. Aber die wenig oder viel, viel weniger Menschen haben eine Idee davon, wie sie psychisch eigentlich ticken. Und allein die Frage, wie kann das sein, dass sich neuerdings Leute dafür interessieren, zeigt, wo wir in der Gesellschaft stehen. Nämlich irgendwo ganz, 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 ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ja. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, weil wir sind ja nur Psyche und Körper. Psyche und Körper. Ich habe jetzt mir mal die Freiheit genommen, den Wort Geist und Körper durch Psyche zu ersetzen. Und auch die Psyche ist ein Teil unseres Körpers, weil wir dann vom Gehirn reden. Mhm. Das heißt, das ist ja fundamental für unser Menschsein, ist ja, wie wir psychisch ticken. Und deswegen wird es höchste Zeit, dass wir alle uns komplett mit unserer Psyche und unseren Vorgängen reflektieren, weil es wird sonst schwer, die Welt zu retten. Und die müssen wir ja bekanntermaßen retten. Und wir wären ja gar nicht so im Elend, wie wir heute sind, weltweit, wenn diese Reflexionsprozesse schon vor vielen tausend Jahren angefangen hätten, also viel stärker angefangen hätten, ja. Also wir sind halt sehr, sehr spät dran, würde ich sagen. Und deswegen, das ist meine Antwort auf deine Frage, wie kann es sein? Ja, klar, es sollte so sein, es wird höchste Zeit, dass es so ist. Der Teil der Frage, wie du ihn gemeint hast, ist es so, dass viele Menschen Probleme haben? Ja, viele Menschen haben Probleme. Probleme sind auch ein Teil des Lebens, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, unsere Gehirne sind alle hochgradig subjektiv geprägt und deswegen auch nicht immer so wahnsinnig gut oder immer so funktional geprägt. Und es ist nicht nur das, sondern auch das äußere Leben, selbst bei dem tollsten Gehirn mit der tollsten Prägung, das Problem ist schon, dass wir überhaupt sterben. Das Problem, das ist, dass wir angreifbar sind. Das Problem ist, dass wir verletzbar sind. Das Problem ist, dass wir erkranken können. Und das Problem ist, wie bei dir, wir können schlimme Unfälle haben. Ja, also es kann alles Mögliche passieren.
Ich kann es nur bestätigen, wie wichtig es ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Würdest du sagen, jetzt noch im Anschluss an diese Frage, dass wir in unserem Land, oder wir senden ja im deutschsprachigen Raum, da noch zusätzlich im Hintertreffen sind. Ich muss nämlich an zum Beispiel an die Spanier denken, die schon ein Schulfach haben, das sich emotionale Intelligenz nennt, wo ich glaube, oder es gibt sogar ganze Studienzweige, wo man auch in Deutschland noch ziemlich weit von entfernt ist. Ich weiß nicht, kennst du dich aus dem internationalen Vergleich?
Nein, ich bin da nicht so fit aufgestellt. Ja. Ich denke halt, in deutschen Schulen passiert auch einiges. Das wird nicht immer Psychologie genannt, aber viele richten sich schon mehr darauf aus. Aber es müsste natürlich noch viel mehr geschehen. Das wäre richtig gut. Also wenn das viel selbstverständlicher würde, dass ich meine, Sport wird auch von der ersten Klasse für den Körper unterrichtet. Mhm. Dass wir auch noch was viel mehr machen für die Psyche. Aber ich denke, das wird auch kommen. Da bin ich ganz optimistisch.
Ich hoffe, dass zusätzlich so Mathe- und Physiknoten, wonach dann manchmal der Intelligenzquotient gemessen wird, auch sowas wie emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz, wie immer man es nennen mag. Trotzdem bin ich kein so gutes Vorzeigebeispiel. Ich habe meine Reflexionszeit auch reflektiert. Du hast es gerade angesprochen. Ich hatte so ein saudämlichen Unfall, der dazu geführt hat, dass alles, was ich mir mal so für die Zukunft ausgemalt habe, alle Wünsche, Träume, Vorstellungen waren so ziemlich radikal zerstört. Dann erinnere ich mich noch genau an mein erstes Gespräch mit einem Psychologen, als ich da lag auf der Intensivstation, ich war noch beatmet, mein Kopf war festgeschraubt in so einer Schraubstockkonstruktion, ich konnte überhaupt nicht mich bewegen und lag schon so eine Woche mindestens rum und habe ganz schön viel reflektiert, Tag und Nacht, und mir ziemlich viel über mich selber und meine Zukunft den Kopf zerbrochen. Und dann kam dieser Psychologe an mein Zimmer, macht ja Sinn in so einer Lebensphase, und sagte mir, Koch, wollen Sie mit mir reden? Ich hatte ihn erst schon zweimal wieder weggeschickt, und dann habe ich ihm gesagt, ach, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, ich habe gerade so viel über mich nachgedacht, erzählen Sie mir doch was von sich. Und das hat er dann auch gemacht, und zwar ein Jahr lang. Und trotzdem Ist daraus wirklich eine gute, herzliche, liebevolle Freundschaft entstanden, die bis heute auch anhält, jetzt unabhängig von seiner Arbeit, war das für mich aber auch irgendwie ein erfrischender Schlüssel. Und es ist schon eine sehr persönliche Frage, weil ich mich frage, ob ich teilweise auf dem Holzweg bin, sage ich jetzt ganz ehrlich. Wenn ich auf Bühnen unterwegs bin oder auf Vorträgen, dann sage ich auch oft, dass mir geholfen hat. Ich sage immer vorweg, prüft alles, was ich hier sage und behaltet das Gute. Ich kann immer nur von mir erzählen, meine Umstände sind meine Umstände, nicht eure. Und mir hat es, ich sage dann oft, also wenn ich ständig nur an mir runterschaue und mich ständig nur mit mir selbst beschäftige und mich nur um meinen Mikrokosmos drehe und gar nicht den Blick weite und nach außen schaue, macht mich das über kurz oder lang irgendwie, frustriert mich das und depressiv. Und mir hat es auch aus dieser Erfahrung heraus, die ich damals auf der Intensivstation gemacht habe, geholfen, mich auch mit anderen zu beschäftigen. Der hatte auch einen autistischen Jungen und noch einen anderen Jungen und irgendwie kamen wir da über unsere beiden Biografien auf ein Augenhöhengespräch, was mir hilft, auch heute immer wieder. Ist das gefährlich, wenn ich sowas sage? Schaut nicht zu viel an euch runter, sondern hebt auch den Blick für euer Umfeld.
Nee, das ist grundsätzlich richtig, nur da hast du völlig recht. Nur es ist trotzdem wichtig, dass ich verstehe, wie ich ticke. Also, dass ich mein Muster verstehe, weil sonst bin ich gefangen in meinem Muster. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch immer wieder Abstand davon nehmen. Aber gerade Menschen, die halt psychisch belastet sind und ihre Muster nicht durchschauen, die haben viel weniger den Blick für andere Menschen, weil man ja viel mehr mit sich selbst beschäftigt dann auch ist. Und weil das Gehirn will ja immer Probleme lösen und Baustellen beseitigen. Und wenn ich in mir selbst eine große Baustelle habe, dann ist es oft sehr schwierig, immer auch noch mal nach draußen zu gucken. Und was ich ja sage in all meinen Büchern und Vorträgen und sonst wo, guck dir die subjektive Prägung deines Gehirns an, damit du weißt, wo du vielleicht Wahrnehmungsverzerrungen hast. Also ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel, sonst bleibt das einfach so abstrakt.
Ja,
Wenn ich
gerne.
irgendwie Eltern hatte, die aus welchen Gründen auch immer ein bisschen gestresst und überfordert waren, habe ich als kleines Kind nicht gedacht, Mama und Papa sind total gestresst und überfordert, sondern ich habe als kleines Kind gedacht und gefühlt, ich genüge nicht oder ich bin nicht gut genug oder ich falle zur Last oder ich bin schuld und solche Sachen, ja. Und das hat dann mein Gehirn geprägt und mit dieser inneren Überzeugung wachse ich dann auf und dieses Gehirn habe ich dann auch als Erwachsene und dann kann es mir halt ganz, ganz schnell passieren, dass ich so im Umgang mit anderen Menschen mich schnell unterlegen fühle. Das Gefühl habe ich, dass ich vielleicht nicht genüge, dass ich nicht auf Augenhöhe bin. Und dabei ist es ja nur eine ganz willkürliche Prägung. Das kann ich aber erst verstehen, wenn ich mich mal mit diesem Thema beschäftige. Wenn ich mich damit aber nicht beschäftige, dann glaube ich das ja wirklich. Dann habe ich ja wirklich dieses Gefühl, irgendwie nicht zu genügen. Und dann passiert es mir, dass ich Augenhöhe verliere mit anderen, mich unterlegen fühle. Unterlegenheit macht auch leicht mal aggressiv. Mit Unterlegenheitsgefühlen bin ich vielleicht geneigt, den anderen ein bisschen abzuwerten oder den anderen irgendwie als feindselig wahrzunehmen. Mit Unterlegenheitsgefühlen bin ich vielleicht gefährdet, auch einen gewissen Hass in andere Menschen zu projizieren, vielleicht in Fremde oder was auch immer da draußen passiert. Oder meine, die wollen mir alle böse mit dem Impfen und der ganze Staat ist scheiße, ne, weil ich mich selber vielleicht nicht reflektiere, wo ich da gerade stehe und so weiter. Ja, das heißt, es ist total wichtig zu verstehen, wie man vom Selbstwertgefühl und so weiter her geprägt wurde, um auch zu verstehen, wo man irgendwelche Dinge auf da draußen hineinprojiziert, die gar nicht nach draußen gehören, sondern die zu mir gehören. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und wenn ich diese Hausaufgaben gemacht habe, ist es natürlich total super, mich nicht ständig mit mir zu beschäftigen, sondern, wie du sagst, mich eben auch mit anderen Menschen zu beschäftigen und wirklich, ich sage mal, Wohlwollen und Mitgefühl. Wohlwollen und Mitgefühl, das sind für mich ganz, ganz hohe Werte und wirklich mit Wohlwollen und Mitgefühl auch gucke, was ist da draußen in der Welt los und wo kann ich möglichst ein anständiger Mensch sein oder mich anständig verhalten. Aber das gelingt umso besser, desto besser ich für mich auch innerlich sortiert bin.
Wohlwollen und Mitgefühl. Ich nehme an, Wohlwollen, also gilt wahrscheinlich in beide Richtungen, mit sich selbst Wohlwollen und Mitgefühl haben und mit den anderen Menschen auch.
Ja, genau. Ja. Je kleinlicher ich mir selbst gegenüber eingestellt bin, desto kleinlicher bin ich meistens auch mit anderen Menschen. Ja, also Menschen, die sehr selbstkritisch sind und sehr kleinlich mit sich sind, sind das auch öfter mit anderen Menschen. Ja, oder sind viel zu naiv. Das passiert manchmal auch, weil sie immer Sicherheit in der Bindung suchen, weil sie sich selbst so verunsichert fühlen, dass sie auch sich viele Sachen da draußen viel zu schön reden und dann bitter enttäuscht sind, weil sie dann ihre Erwartungen dann doch überhaupt nicht erfüllt worden sind, weil sie einfach nicht vorher richtig die Augen aufgemacht haben. Also so wie ich innerlich aufgestellt bin, so gucke ich halt auch in die Welt da draußen. Und deswegen lohnt sich der Blick immer zu gucken, wie bin ich denn innerlich aufgestellt.
Ja, ich will es gar nicht zu viel von mir sprechen, ist ja keine Therapiesitzung hier, aber ich kann es in dem Sinn bestätigen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung, habe ich auch mit deinem Arbeitsbuch Das Kind in dir muss Heimat finden mal gearbeitet, um mich da so reinzudenken. Meine Frau kannte das schon, hat das schon gemacht für diejenigen, die es nicht kennen. Ich fasse es ganz, also wirklich ganz rudimentär zusammen. War halt eine Arbeit, dass man schaut in die Vergangenheit, in die Kindheit und die Jugend und überprüft und herausfindet, was einen geprägt hat, welche Glaubenssätze, was einen im Grunde zu dem gemacht hat, der man ist, und dadurch auf Schlüsse und Lösungen zu kommen für sein Verhalten und seine Zustände, Gemütszustände in der Gegenwart, so jetzt wirklich ganz grob zusammengefasst. Und ich wollte nur bestätigen in einem Punkt, es war ganz lustig, dass ich plötzlich zu Sarah, meiner Frau, sagte, ah, jetzt habe ich verstanden, wenn du immer willst von mir, dass ich, oder mir immer sagst, das ist aber unhöflich und du musst dich benehmen und du darfst nicht so viel Blödsinn machen. Das kenne ich schon aus meiner Kindheit. Da musste ich immer lächeln, da musste ich immer sowieso, beim Kunstturnen mochte ich das, stramm stehen und so weiter, vor dem Training, nach dem Training, aber auch zu Hause bei mir war es dann oft so, dass man sich benehmen musste. Da hat mich das damals schon furchtbar genervt, dass man immer lächeln musste, auch wenn einem nicht danach war. Da habe ich zu Sarah gesagt, ja, jetzt kapiere ich das, warum mich das manchmal so stört oder ich dann unverhältnismäßig schnell auf der Palme bin, wenn mir jemand sagt, du musst das und das und das und das. Ich habe es dir vorhin schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass ich jetzt sogar einen Brigitte-Newsletter bekomme und weil ich einen deiner Persönlichkeitstests gemacht habe, die Brigitte von dir online gestellt hat, da habe ich viele Fragen beantwortet und danach war ich aber auch so ein bisschen geschockt, dachte, ach du Schreck, wie viele Baustellen habe ich? Deswegen habe ich jetzt auch noch 172 Fragen an dich. Nein, keine Sorge. Und nach diesem Persönlichkeitstest habe ich mich gar nicht mehr so gut gefühlt und einige Dinge hinterfragt, mit denen ich eigentlich dachte, ich wäre im Reinen. Was habe ich falsch gemacht?
Hast du mein Buch nicht richtig gelesen?
Oh ja.
Weil eigentlich geht es nur um eine Sache. Es geht wirklich tatsächlich im Letzten nur um das Thema Selbstwert und der Rest ist alles nur Thema und Variation. Wenn ich das Gefühl habe, im Innersten nicht zu genügen, dann hat das eine Auswirkung auf alle Lebensbereiche, auf die Art und Weise, wie ich Beziehungen gestalte oder eben auch nicht gestalte, also sei es eine Liebesbeziehung, sei es eine Arbeitsbeziehung, sei es eine Freundschaftsbeziehung, auf die Art und Weise, wie ich arbeite, welchen Beruf ich wähle und so weiter und so fort. Also das ist einfach nur Thema und Variation. Also diese Grundprägung, wenn man die im tiefsten Inneren versteht, dann schlüsseln sich auch ganz viele andere Lebensbereiche dadurch auf.
Ja, danke dir, als hättest du meinen Leitphasen gelesen, konntest du aber gar nicht. Habe ich jetzt neuntens und wir, keine Sorge, nähern uns schon dem letzten Drittel mindestens, nämlich Thema Genügsamkeit. Wie schaffe ich es, mir genug zu sein? Ich weiß, da gibt es keine so schnell universell anwendbaren Tipps und Tricks, die auf alle Lebensumstände anzuwenden sind. Klingt vielleicht auch im ersten Moment sehr branchentypisch, meine Frage. Aber ich glaube, im Kern betrifft es ganz, ganz viele Menschen. Und zwar habe ich gerade mit einer sehr renommierten Casterin gesprochen, die Filme besetzt, national und international, und ganz viel mit Schauspielern zu tun hat, wie mir. Und jetzt will ihr kleiner Sohn auch Schauspieler werden. Und sie schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Oh nein, bloß nicht einen Job machen, bei dem man, der aus 95 oder 90% aus Ablehnung besteht. Weil sie sagt, es ist nicht gut für die Seele. Das merkt sie immer wieder bei Schauspielern. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht ein Phänomen, das sich nur auf Schauspieler bezieht. Wie schaffe ich es, dass ich mir genug bin, dass mir wirklich wurscht ist, was die anderen von mir denken und dass ich unabhängig werde von dieser Bestätigung anderer?
Das schaffst du nicht. Das ist nicht zu schaffen.
Okay, das ist
aber... Es mag sein, dass irgendwelche komplett durch meditierenden Mönche irgendwo jenseits des Himalayas es schaffen, aber der normale Mensch schafft das nicht, weil die Evolution das auch gar nicht will. Die Evolution will ja, dass wir uns anpassen. Ja, also wenn dir alles scheißegal wäre und wenn dir nichts mehr peinlich wäre und wenn du komplett unabhängig davon wärst, was andere Menschen von dir denken, dann wärst du ja nicht mehr richtig beziehungsfähig. Weil unsere Beziehungsfähigkeit lebt ja auch davon, dass es uns berührt, wie andere Menschen sich zu uns verhalten. Wir brauchen eine gewisse Anpassungsfähigkeit, um hier als Gesellschaft und miteinander leben zu können. Und damit wir uns anpassen, hat uns die Natur ein ganz, ganz schlimmes emotionales Druckmittel mitgegeben und das sind Schamgefühle. Schamgefühle sind das brutalste Druckmittel der Natur, damit wir uns an gesellschaftliche Normen anpassen. Und wir fühlen uns auch immer ein bisschen beschämt, wenn wir abgelehnt werden oder wenn wir eine schlimme Kritik erfahren oder überhaupt, ja, also so. Und diese Beschämungsgefühle wollen wir vermeiden und deswegen ist jeder Mensch mehr oder minder bemüht, mehr oder minder halt, irgendwie mit den anderen Menschen klarzukommen. Und wenn es einfach nur in seiner Subkultur ist, ja, also was weiß ich, ein Gangster-Rapper unternimmt sicherlich andere Maßnahmen, um in seinem Umkreis zu gefallen als eine Ordensschwester, ja, es hängt auch immer von der Kultur und der Subkultur ab, in der ich mich bewege. Aber dass jemand völlig unabhängig davon wäre, das gibt es einfach nicht. Es gibt das Bestreben danach. Es gibt Menschen, die sind so verletzlich, dass sie sagen, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich gehe jetzt auf die Alm und bleib alleine nur mit meinen Schafen. Und dann hat keiner mehr die Reichweite, mich zu verletzen. Aber der ist nicht unabhängig, sondern der baut eine riesen Selbstschutzstrategie um seine Verletzbarkeit herum, indem er sich aus der Gesellschaft zurückzieht. Was ich schaffen kann, ist, je mehr ich sage, ich finde das eigentlich ganz gut, was ich mache und ich bin eigentlich auch überzeugt, was ich da mache, dass ich Kritik, dass ich mir längst nicht jeden Schuh anziehe. Weißt du, es gibt ja was weiß ich, wenn ich Kritiken im Internet lese, bei Amazon oder so, ne, da ist ja nicht alles 5 Sterne, da gibt es ja auch Leute, die finden das doof. Das geht mir aber ziemlich wirklich am Arsch vorbei, auf gut Deutsch, weil ich weiß, das ist einfach ein sehr gutes Buch. Das kommt gar nicht an mich ran. So, das heißt aber nicht, dass ich nicht kritikoffen wäre. Ich bin da kritikoffen, wo mich jemand mit Argumenten überzeugt. Ja, also in meinem Team sagt, nee, Steffi, das können wir so nicht machen, das sollten wir so und so machen. Oder ich schreibe gerade ein neues Buch, das gebe ich Menschen zu lesen. Und dann sagen die, also da an der Stelle wird mir das und das fehlen. Oder da an der Stelle würde ich da noch ein bisschen mehr machen. Ne? So, oder so. Da bin ich natürlich kritikoffen, das nehme ich dann auch an, vor allen Dingen, wenn ich dem innerlich zustimmen kann. So. Aber wenn ich jetzt einen großen Misserfolg hätte irgendwo, das wäre mir, fände ich doof, das fände ich unangenehm, das müsste ich auch verarbeiten, das ging mir nicht irgendwo vorbei. Und ich denke, das Leben ist auch nicht, sich völlig unverletzbar zu machen, das ist es einfach nicht. Das Leben heißt... eine gewisse Selbstsicherheit in seinem Tun zu bekommen, aber durchaus noch durch andere Argumente erreichbar zu sein. Ich glaube, darum geht es eigentlich, eine berechtigte von einer unberechtigten Kritik unterscheiden zu können. Wer das kann, der hat schon viel erreicht.
Ach super, ich danke dir für die, ich würde fast sagen, klare Ansage, so wie ich sie verstanden habe. Zum einen, wir sind keine kalten, abgezockten Maschinen, sonst wären wir halt auch kalt. Und zum anderen, ich dich richtig verstehe, auch, ja, auch zu unterscheiden zwischen dem, was man tut und was man so fabriziert, dass es nicht unbedingt Auswirkungen hat, wenn es jemandem nicht gefällt, auf der, wer man eigentlich ist.
Genau. Oder es kann einen auch weiterbringen. Es gibt ja einfach auch konstruktive Kritik und nicht jede Ablehnung immer so persönlich zu nehmen. Wenn mich jemand ablehnt, dann hat das ja auch erstmal viel mit ihm zu tun. Und weil ich denke mir eigentlich, es sei denn, ich habe mich daneben benommen, was ja mal sein kann, dass ich mich im Ton vergreife oder so und jemand lernt mich gerade erst kennen und ich bin vielleicht nicht so nett, vielleicht weil ich gerade einen schlechten Tag habe oder irgendwie doof drauf bin, Aber meistens bin ich ja nett und wenn der mich dann nicht so sympathisch findet, dann kann ich das auch verstehen. Aber grundsätzlich denke ich, wenn ich mich nett verhalte und aufgeschlossen bin, warum soll mich jemand nicht mögen? Wenn er mich dann nicht mag, dann denke ich, hat das überhaupt was mit mir zu tun? Hat das nicht mit ihm was zu tun? Triggere ich irgendwas in ihm? Erinnere ich ihn an seine Mutter oder irgendjemand, weiß der Geier was? Oder fühlt er, ist er neidisch oder ich weiß nicht was? Ja, also, dass man einfach auch mal überlegt, Menschen, die kein gutes Selbstwertgefühl haben, die geben sich immer so selbstreflexartig die Schuld und sie rechnen dann auch permanent mit Ablehnung. Und das ist halt ihr altes Kindergehirn, weil sie vielleicht bei den Eltern vielleicht oft diese Ablehnung erfahren haben. Und so ist dieses Gehirn jetzt geprägt und mit diesem Gehirn rennen sie durch die Welt und rechnen ständig mit Ablehnung und tun ganz viel dafür, dass es nicht so weit kommt. Und das ist dann deren Leben. Sie versuchen zum Beispiel alles perfekt zu machen, sie versuchen Konflikte zu vermeiden, sie versuchen es allen recht zu machen, bloß damit sie keine Ablehnung bekommen. Aber wenn die sich mal hinsetzen und ein bisschen nachdenken, woher kommt das eigentlich alles und muss ich mich eigentlich immer so anstrengen, um anderen Leuten zu gefallen oder genüge ich nicht eigentlich, darf ich nicht einfach mehr ich selbst sein, dann ist das eine Riesenabkürzung zu einem glücklichen Leben oder zumindest zufriederem Leben. Ja.
Herrlich. Ich habe tatsächlich auch hab den Begriff Allgenügsamkeit bei so einem Zeitgenossen von Martin Luther gefunden, dass man sich mit unabhängig von allen Umständen zufrieden ist. Und das ist ja eigentlich das, was der Buddhismus, also die Philosophie des Buddhismus, versucht, dass man komplett zufrieden ist. Aber selbst da sagt der Buddhismus auch, das geht nur, wenn man komplett abgekoppelt ist von allen Menschen. Und das kann es ja auch nicht sein. Als hättest du ein bisschen den Leitfaden geschrieben. Ich bin überrascht, weil du jetzt auch auf Neid und dergleichen mehr zu sprechen gekommen bist. Du warst auch Gutachterin
Familiengericht.
Beim Familiengericht, genau. Danke dir. Und da sagst du, es gab einen Satz, der war für dich wie eine Offenbarung. Und zwar lautet der, man höre auch die andere Seite.
Das war mein Ergebnis. Also wenn ich sage mal, wenn ich was aus der Gutachterei gelernt habe, dann für mich, das habe ich so formuliert, man höre auch die andere Seite, weil das ist echt krass. Also es ging ja viel um Umgangsrecht und Sorgerecht und dann kam, was weiß ich, als erstes kam die Frau, die Mutter und dann fragte ich auch, ja, warum können Sie sich denn mit Ihrem Mann nicht einigen? Und woran ist denn Ihre Ehe gescheitert? Und dann habe ich und der ist ganz schlimm und so und so und so und hier und da. Und dann, was weiß ich, am nächsten Tag kam der Mann und den habe ich dann dieselben Fragen gestellt. Und der Mann hat zum Teil komplett andere Geschichten. Da habe ich mich gefragt, sag mal, waren die in derselben Ehe? Oder habe ich hier irgendwie die Akten vertauscht? Oder so, also es ist so krass, also wie unterschiedlich eben die Wahrnehmung funktioniert. Und deswegen ist es, unsere Wahrnehmung wird umso reiner und umso sauberer, je mehr ich mich vorher selbst reflektiere, also desto weniger ich von meinen Sachen, die in mir sind, an Verletzungen, an Unterlegenheitsgefühlen und so weiter, nach da draußen projiziere, also desto weniger ich so einen inneren Film am Laufen habe, anstatt dass ich wirklich mein Gegenüber möglichst objektiv gibt sowieso nicht, aber möglichst genau wahrnehme.
Ja, ich finde, gerade in unserer Zeit fand ich diesen Satz, den du da mitgenommen hast, so entscheidend für unsere Gesellschaft, wo so viel übereinander gehetzt wird, statt voneinander zu lernen, wo man so viel da rummeckert und lästert, statt sich auf Augenhöhe zu begegnen, allein schon beim Autofahren, wo man gar nicht weiß, wer da am Steuer sitzt und warum er es aus welchen Gründen wie eilig hat oder wie schlecht er sieht, warum er so fährt, aber man schimpft einfach, ohne die andere Seite zu kennen. Und deswegen habe ich diesen Satz auch gerne aufgegriffen, gerade dieser Tage. Ich habe ja, wie gesagt, schon dich gefeiert, als ich dich gesehen habe in einem Gespräch, das mir meine Frau nahegebracht hat. Dann mochte ich auch deine Betrachtung über Kinder und Kindertagesstätten und dergleichen mehr. Aber was ich total gefeiert habe, war in deinen Podcasts, sprichst du oft davon, dass du eine Art Wurzelbehandlung statt Symptombekämpfung vornehmen möchtest. Und damit identifiziere ich mich natürlich auch in dem Thema, was ich hier versuche aufzugreifen, nämlich warum nach dem Warum zu fragen. Also welches Warum liegt den Problemen eigentlich zugrunde? Warum du tust, was du tust? Darüber haben wir im Grunde schon gesprochen. Ich würde vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen drauf eingehen. Warum denkst du, dass du hier bist? Jetzt ganz theatralisch, wegen bin ich schon theatral als Schauspieler. Warum du hier bist auf der, warum du hier bist auf der Erde? Kannst du sagen, dass du deinen Beruf zur Berufung gemacht hast?
Das kann ich auf jeden Fall sein. Also ja. Ich bin leider nicht so spirituell, deswegen glaube ich ja nicht an, oder ich würde mir wünschen, es wäre so, vielleicht ist es ja auch so. Also wenn ich spirituell wäre, dann würde ich sagen, ich bin hier auf der Welt, und das bin ich aber auch ohne spirituell zu sein, das kann man auch so begründen, weil ich gerne dabei helfen möchte, dass Menschen sich viel, viel besser erkennen, ihre Motive besser erkennen, sich selbst besser reflektieren, damit sie persönlich für sich zufriedener werden, aber damit sie auch bessere Menschen werden.
Herrlich.
Und das klingt jetzt nicht von oben herab, das gilt, ich meine das auf Augenhöhe. Also ich komme da jetzt nicht als Oberlehrerin daher, aber ich sage immer, je besser ich mich kenne, desto wohlwollender und reflektierter kann ich mich auch gegenüber anderen Menschen verhalten. Oder liebevoller, also ja, darauf kommt es im Letzten an. Also einen liebevollen Umgang, der mir natürlich auch nicht immer gelingt, ist doch klar.
Klar, weil selbst Stefanie Stahl, auch wenn der Name es anders vermuten lässt, keine abgezockte Maschine ist, sondern auch ein Mensch. Ich habe noch zwei kleinere, vielleicht auch provozierendere Fragen, aber die haben mich einfach so ganz persönlich interessiert. Und zwar das Wort Klient. Ich habe mich gefragt, ob Klient eine Vermischung aus den Worten Kunde und Patient ist. Sind deine Klienten eher Kunden oder Patienten?
Also das Wort Klient kommt aus der Gesprächspsychotherapie, und ich bin ja auch von Haus aus Gesprächspsychotherapeutin. Und das betont halt den Umstand, dass man auf Augenhöhe ist, während das Wort Patient, Patient ist immer so von oben nach unten. Ne? Der Arzt oder die Ärztin ist oben und der Patient ist unten. Und genau das will man in dem humanistischen Ansatz der Gesprächstherapie eben nicht, sondern man möchte eine Begegnung auf Augenhöhe. Insofern ist es, Klient steht für sich Klient. Und der Klient ist natürlich auch ein Kunde oder eine Kundin, aber eben kein Patient.
Ich kam auch deshalb drauf, weil natürlich Patienten will man, ist das Ziel grundsätzlich, sie loszuwerden, und Kunden will man grundsätzlich behalten. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht ganz in Statistiken eingestiegen. Das ist leider nur so ein Hörensagen von Amerikanern, die ich kenne, und von Menschen, die viel in den USA waren. Dass in den USA schon gang und gäbe ist, dass zwei Drittel der Bevölkerung in Psychologen beschäftigen. Aber oft halt in so einem marktwirtschaftlichen Verhältnis, dass sie eben Kunde sind des Psychologen und man der Psychologe, die natürlich nicht verlieren will, sondern behalten will. Und jetzt ist auch unser Land oder die ganze Welt stark gebeutelt durch eine Krise, nicht nur gesellschaftlich, sondern das hat natürlich Auswirkungen auf die Psyche vieler Menschen. Vielleicht eine sehr überspitzte Frage, aber brauchen bald alle Therapie, oder würdest du grundsätzlich sagen, jeder braucht psychologische Unterstützung oder Betreuung?
Nee, würde ich nicht sagen, aber es gibt ganz viele und die kriegen keine Plätze, weil wir halt viel zu wenig Psychotherapeuten haben. Also in Deutschland ist es so, dass die Psychotherapeuten, die brauchen sich keine Sorge zu machen um ihre Kunden. Die müssen sich noch nicht mehr Sorge machen, ob sie gut oder schlecht sind, weil die rennen ihnen sowieso alle die Bude ein. Wir haben ein ganz anderes Problem in Deutschland. Wir haben viel zu wenig Psychotherapeuten, und das ist ein politisches Problem, weil es dann natürlich um die Verteilung von Geldern geht, ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, da wird auch gerade eine große Petition unterschrieben, dass die neue Bundesregierung einfach mehr Geld losmacht für den doch großen auch psychologischen Bedarf, der einfach da ist, den großen Beratungsbedarf. Deswegen braucht aber nicht jeder einen Psychologen, um deine Frage zu beantworten. Und einiges wird ja tatsächlich auch durch meine Bücher und auch andere gute Ratgeber abgefangen. Denn ein guter Ratgeber kann auf jeden Fall tausendmal weiterbringen als ein schlechter oder mittelmäßiger Psychologe.
Klingt manchmal schon nach einer Floskel, aber ich finde, es stimmt trotzdem. Kann auf jeden Fall zur Selbsthilfe anregen, oder?
Ja, und das geht ja auch. Man muss ja nur den richtigen roten Faden haben. Man muss ja wissen, worüber man nachdenken soll, ne? Und wir haben, das sage ich immer, das klingt vielleicht so wie Kollegenschelte, aber ich meine das nicht so. Ich sage immer, wir haben in unserem Beruf eine Normalverteilung. Wie in allen Berufen. In allen Berufen gibt es eine Normalverteilung. Ob du bei Anwälten, Ärzten, Maurern oder Elektrikern oder sonst was guckst, es gibt immer die Guten, die Mittelmäßigen und die Schlechten. Und das ist bei den Psychologen genauso. Und da ist ein guter Ratgeber manchmal mehr wert als eine schlechte Psychologin.
Ja, hat der Therapeut auch einen Therapeut oder die Therapeutin auch einen Therapeut?
Nee, ich nicht. Wir hatten ja früher in der Ausbildung oder vor vielen Jahren, wenn man dann mal irgendwie eine Krise hatte mit Beziehungen oder so, bin ich durchaus gerne in Supervision gegangen, habe auch darüber geredet, aber jetzt seit vielen Jahren nicht mehr.
Du hast gesagt, warum du tust, was du tust, warum du hier bist, was deine Leidenschaft ist, und könntest du in Kürze zusammenfassen, was du dir wünschen würdest, was von dir bleibt, wenn du einmal nicht mehr da sein solltest? Warum du hier warst, oder anders formuliert, was du gerne
Ja, meine
mitgeben wollen
psychologisches
würdest?
Wirken, das hätte ich schon. Na, dass mein psychisch, also dies bleibt, also dass das Heimatkind bleibt oder meine neueren Bücher bleiben, solange sie denn aktuell sind. Ne? Also solange sie, wenn jemand kommt und was viel Besseres schreibt, dann können die auch verschwinden. Dann waren die eine Zwischenstufe, auf der wieder das nächste erblüht ist und aufgebaut ist, aber solange sie richtig sind und solange sie wahr sind, würde ich mich schon freuen, wenn mein Werk bleibt.
Solange es wahr ist, wenn ich schon die Zukunftsperspektive wagen darf, du wirst dich in deinem zukünftigen Buch, ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, auch mit Wahrnehmung beschäftigen. Fand ich interessant, weil ich mich auch viel mit Ästhetik beschäftige. Ästhetik bedeutet ursprünglich die Lehre von der Wahrnehmung. Und du beschreibst, dich fasziniert das Thema, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen, weil die Wahrnehmung sozusagen die Basisstation unserer Psyche ist. Und da bist du gerade dran am Arbeiten, ist
Ja,
das
also
richtig?
es geht eigentlich weiter, das Buch. Ich versuche sehr bescheiden sozusagen die Architektur der Psyche, so wie ich sie verstehe, aber nicht ich persönlich. Ich lehne mich auch natürlich immer an wissenschaftliche Konzepte an. Das ist in all
Klar.
meinen Büchern so, dass ich Wissenschaft verbinde mit meinem Denken, also mit meinen Sachen neu zusammenfüge, neu kreiere, neu zusammenstelle, die vielleicht bisher unverbunden nebeneinander waren, wo ich aber sage, nein, die gehören zusammen. Also das eine gehört mit dem anderen verbunden. Und so mache ich das auch in diesem Buch und schreibe da mein Verständnis, also Hand in Hand mit der Wissenschaft von der Architektur unserer Psyche, lege ich
Okay.
offen.
Ah, krass, das klingt spannend. Ich freue mich schon drauf. Ich habe, wie gesagt, total die Freude dran gefunden. Auch hier hinter mir steht es sogar, das Arbeitsbuch, weil du einen so, ja, wie du selbst sagst, so hätte ich es auch formuliert, so liebevoll, wertschätzend an die Hand nimmst, sich auch spielerisch damit zu beschäftigen. Es ist echt zum einen große Unterhaltung und sehr erhellend. Ich danke dir extrem für deine Zeit jetzt mit mir hier. Danke dir für dein Wirken und dein Denken und dein Herz. Und sage bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, Samuel. Danke für das schöne Gespräch.
Danke auch.